So, Leute, Licht aus.
Und die Ohren auf fürs NEW-Magazin.
Hallo und herzlich willkommen noch einmal zum zweiten Teil des NEW-Magazins. Ich bin Klaus Hausmann, ich begleite Sie weiterhin durchs Programm. Bei einem Weiterbau der A52 auf dem Essener Stadtgebiet durch den Essener Norden drohen vor allem den Anwohnern große Nachteile. Lärmbelästigung, Zerschneidung des Stadtteils, Verlust an Lebensqualität sind die Folgen. Auch wenn es keinen konkreten Zeitpunkt des Weiterbaus gibt, ist die Initiative gegen den Weiterbau stets aktiv. Walter Wandke hat mehr dazu erfahren.
Am Mikrofon der neuen Essener Welle begrüße ich Joachim Drell, einen der Sprecher der Bürgerinitiative gegen die A52. Was habt ihr heute im Kampf gegen die Autobahn ausprobiert?
Ja, wir haben heute Mittag Lärm gemessen am Autobahndreieck Fröhlendorf an der A40, haben festgestellt, dass der Lärmschutz da vollkommen unzureichend ist und die Grenzwerte überschritten werden. Direkt an der Autobahn gab es einen Verkehrslärm in Höhe von 80 Dezibel als Durchschnittswert und Höchstwerte, die bis an die 90 Dezibel rangingen. Auch in einer Entfernung von bis zu 100 Metern von der Autobahn weg ist der Lärm unzulässig hoch und liegt noch bei über 65 Dezibel. Insgesamt finden wir, kann man damit deutlich machen, dass es eine Unverschämtheit ist, dass einerseits Geld ausgegeben werden soll für neue Autobahnen, aber die Zustände, die bereits jetzt an der 40 herrschen, eigentlich unzumutbar sind und dass sich da seit Jahren nichts Entscheidendes dran tut. Wir wollen auch deutlich machen, dass wenn man die A52 weiterbaut, dort an der Stelle das Verkehrsaufkommen an dem Autobahnkreuz Fröhlendorf, was es dann sein wird, natürlich noch mehr Lärm mit sich bringen wird. An dem Autobahnkreuz wird dann so viel Verkehr herrschen wie am Leverkusener Kreuz, mit dem Unterschied, das liegt mitten in der Walachei, während das Fröhlendorfer Autobahnkreuz mitten in der Stadt liegt und entsprechende negative Auswirkungen für alle hat, die da in dem Bereich wohnen.
Ja, jetzt befinden wir uns ja nicht in Fröhlendorf, sondern im Süden von Altenessen, gegenüber dem Helenenpark. Wir sind hier auch in der Wohnung einer Anwohnerin, eines aktiven Mitglieds in der Bürgerinitiative gegen die A52. Was befürchten denn Sie hier für Ihre Wohnlage an der Hundebrinkstraße, wenn die A52 hier auch durch den Helenenpark kommt?
Ja, da sind die schönen Sachen alle weg, die wir uns selber alle haben aufgebaut, die alle hier so schön gemacht worden sind. Dann können wir nachts nicht mehr schlafen, dann können wir alles hier vergessen, was wir gemacht haben. dann ist das Geld alle rausgeschmissen und das wollen wir einfach nicht haben. Wir wollen hier weiterleben, wie wir bisher gelebt haben. Es ging eigentlich, es war immer schon laut, aber wenn die A52 kommen, können wir hier nicht mehr im Park spazieren gehen, dann ist das vorbei, dann nehmen die uns ein Stückchen weg.
Ja, man sagt ja, die Pläne würden so ausgestaltet, dass die Autobahn in Tieflage in den Park kommt und zum Teil sogar als Tunnel gebaut würde, dann müssten Sie doch eigentlich nicht mehr so viel Befürchtung vor der Autobahn haben.
Doch, das haben wir aber, weil die uns ein ganzes Stück von unserem schönen Helenenpark wegnehmen. Und wir haben ja hier keine Schallmauer, hier ist ja nichts, wir sind ja direkt mittendrin. Die Autobahn läuft ja direkt hier bei uns vorbei dann. Dann kann ja nichts mehr Schönes sein, dann ist es ja vorbei.
Ich frage auch nochmal den Joachim Drell, wie sehen denn jetzt die Zeitpläne aus? Was wollen denn die Autobahnbefürworter hinkriegen? In wie vielen Jahren soll denn dieses Ding Essen durchschneiden?
Ja, genau weiß das keiner. Angekündigt war neulich mal ein Baubeginn für 2008, was voraussetzt, dass bis dahin sozusagen das ungehindert und ohne Widerstand durchläuft. Das wird mit Sicherheit nicht so sein. Zum Zweiten habe ich bei mir zu Hause noch eine Zeitung liegen aus den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, wo drin steht, 1990 ist die Autobahn fertig. Also so schnell wird es mit Sicherheit nicht kommen und wir werden alles tun, um das zu verhindern, bis hin zum Klageweg. Das ist für uns eigentlich keine Frage als Bürgerinitiative.
Wie sind denn im Moment die politischen Kräfteverhältnisse? Wer unterstützt denn im Moment den Autobahnbau und auf wen kann man hoffen, der mit dabei hilft, dass die Autobahn nicht hier durch Altenessen, Frillendorf und Vogelheim kommt?
Ja, entscheidend ist, denke ich, dass die Bevölkerung sich wehrt und auf die Hinterfüße stellt und den Politikern, die das befürworten, in erster Linie in SPD und CDU deutlich macht, dass es so nicht weitergeht. Dass in einem Stadtgebiet wie Essen, das über eine gute Infrastruktur bezüglich Autobahnen verfügt, so eine Schneise mitten durch die Stadt als neue Transitverbindung quer durchs Ruhrgebiet ja auch gedacht, nach Süden bis zur über die A44 angebunden und nach Norden dann entsprechend an die A2, dass wir so eine Trasse nicht wollen und dass das heutzutage unzumutbar ist, so eine Planung. Und wird auch dazu führen sicherlich, dass entlang der Trasse viele Leute den Trend dann verstärken werden, aus Essen abzuwandern. Das wollen wir auf keinen Fall und deshalb hoffen wir auch, dass es da genug an Widerstand geben wird, um da entscheidende Knüppel in die Beine derjenigen zu werfen, die das Ganze befürworten, planen und vorantreiben.
Jetzt ist aber gerade mit der Frage Wirtschaftsentwicklung in Essen ja immer gerne das Argument genannt worden, wenn man diesen Riesenbereich Kokerei und Zeche Zollverein vernünftig entwickeln will, dann muss man dringend einen Autobahnanschluss haben, weil man sonst all diese Dinge nicht hinkriegt. Dann würde sich Verkehr über kleine Wohnstraßen ergießen. Wie seht ihr das? Habt ihr da Alternativen?
Ja, Alternativen gibt es. Außerdem gibt es auch jetzt Autobahnanschlüsse, um zur Zeche Zollverein zu kommen. Das kann man vom Norden aus über die A42 wie auch von Frillendorf aus, wenn man da von der Autobahn runterfährt, regeln. Bei der A52 wäre das die sogenannte Autobahnabfahrt Altenessen Süd, direkt an der Lierfeldstraße, Backwinkelstraße. Wenn man diese Autobahnabfahrt mit der A52 bauen würde, würde es gerade dazu führen, dass Straßen, die reine Wohnstraßen sind, mit Durchgangsverkehr belastet werden, abgesehen davon, dass also einerseits in Richtung Zeche und Kokerei Zollverein, aber natürlich auch das, was sonst durch solch eine Autobahn an Verkehr angezogen oder eben auch ausgespuckt wird, das wirkt ja in beide Richtungen und führt insgesamt zu größeren Verkehrsbelastungen mit Lärm und Abgasen auf den Zubringerstraßen, an den Abfahrten und so weiter. Die Alternative ist natürlich eine bessere Verbindung vom Bahnhof Altenessen, beispielsweise mit dem öffentlichen Nahverkehr hin zur Kokerei und zur Zeche. Das ließe sich bewerkstelligen, wenn man die Straßenbahnlinie 106 vom Bahnhof Altenessen entsprechend verlängern würde und über Stoppenberg dann quasi zurückführen würde. Da hätte man bessere Möglichkeiten. Im Gespräch ist auch, was wir auch unterstützen, am S-Bahnhof Gartenberg Süd die Bahnsteige zu verlängern, sodass man da einen direkten Zugang hat von dem S-Bahnhof zur Kokerei und zur Zeche. Es muss aber auch insgesamt etwas getan werden, um den Verkehr entsprechend zu leiten. Und das fängt natürlich auch auf den Autobahnen an, muss sich aber fortsetzen dann zu den entsprechenden Bahnhöfen, sodass man da, wenn man als Ortsunkundiger ankommt, auch entsprechend geleitet wird und die Möglichkeit hat, diese Orte, die uns ja durchaus sehr wichtig sind, in Essen aufzusuchen. Da muss ich noch einiges tun.
Also, die Bürgerinitiative ist nicht einfach nur gegen die Autobahn, sondern sie hat andere Lösungen, den Verkehr zu bewältigen. Wie sind denn jetzt eure nächsten Schritte, die Bevölkerung auch zu mobilisieren, dass man politisch dort auch noch etwas ändern kann? Was habt ihr vor nach diesen Lärmmessungen des heutigen Wochenendes?
Ja, einerseits geht es natürlich darum, diese Lärmmessungen ein Stück weit bekannt zu machen. Und andererseits wird es darum gehen, insgesamt, wenn das jetzt zunehmend ernst wird, dass tatsächlich die Baugefahr droht, die Leute entsprechend zu mobilisieren, die da mobilisierbar sind. Wir kämpfen ein bisschen mit dem Problem, dass über diese Autobahn seit 20 Jahren geredet wird. Bisher ist nichts passiert. Von daher nehmen die Leute diese drohende Gefahr für ihre unmittelbare Wohnumwelt und für die Qualität des Wohnens noch nicht so wahr. Das wird sich, denke ich, zunehmend ändern. Der Bundestag berät bis zum Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres über den Bundesverkehrswegeplan, wo die A52 als eine Maßnahme im vordringlichen Bedarf jetzt vorgesehen ist. Wenn das so verabschiedet wird, kommen wir quasi in die ernste Phase, dass gebaut werden könnte. Ein Stolperstein ist noch, dass das Ganze privat finanziert werden soll und von daher unsicher ist, ob es da ein tragfähiges Modell für gibt. Wir bezweifeln das, dass man das mit Mautgebühren finanzieren kann und dass das angenommen wird. Und da wird man noch gucken, ob es daran scheitert oder welche Wege und Möglichkeiten sich sonst für uns finden.
Zum Abschluss nochmal eine Frage an die Anwohnerin, Frau Müller. Glauben Sie, dass man es denn nochmal schaffen kann, wie vor 10 Jahren oder länger, dass etliche 100 Leute richtig durch die Stadthalle gehen und demonstrieren gegen die Autobahn?
Die müssen Power machen, die Leute, die müssen mithelfen. Einer alleine schafft es nicht. Wir müssen alle schon zusammenhalten. Und da wir ja fleißig sind und tüchtig sind und auch hier eine sehr große Siedlung haben, versuchen wir, die Leute alle drunter zu kriegen und drüber zu kriegen, dass die alle mitmachen. Es darf einfach nicht kommen. Es darf nicht so weit kommen. Dafür kämpfen wir.
Ende Mai wurde in Altenessen auf dem Gelände des Kuhlhoffbades der Bürgerpark Nord eingeweiht. Wo früher Kinder planschten, wird jetzt geskatet, Beachvolleyball gespielt und vieles mehr. 800.000 Euro haben Sport- und Bäderbetriebe investiert. Was dafür geboten wird, erfuhr Kollege Horst Kräling, der bei der Öffnung vor Ort war.
Cool auf Bad oder Bürgerpark. Wir haben in den letzten Jahren einiges zu lesen oder zu hören bekommen von der Kuhlhoffstraße im Essener Norden. Letztendlich musste nach vielen Hickhack das Bad dem Bürgerpark weichen, denn am 24. Mai wurde er um 16 Uhr von unserem Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Reiniger offiziell übergeben.
Und jetzt erfüllen wir den Park mit Leben. Ich sagte bereits, ein Park mit Angeboten für die Familien und, was besonders wichtig ist, mit einer wirklich ganzjährig zur Verfügung stehenden Nutzungsmöglichkeit.
Ob die Parklandschaft einmal mehr sein wird als nur ein Abenteuerspielplatz mit Biergarten, hängt vom Zuspruch der Bevölkerung ab. Die Schwimmbecken, in denen sich der Bürger in seiner Freizeit in die nassen Fluten warf, mussten für einen Wasserspielplatz, eine Skaterbahn, Ballspielplätze und einen Teich umgerüstet werden. Für welche Aktivitäten der Park herhalten soll, erzählte mir der Vorstandsvorsitzende des Trägervereins Günther van Almsick.
Ja, da möchte ich Ihnen eins sagen, meine Erwartungen, ich traube sie nicht so hoch, aber ich habe die Hoffnung und ich glaube ganz bestimmt, dass der Park angenommen wird. Wir haben wohl in allen Essen genug Grün, wenn man richtig guckt, aber ich meine, es wäre eine schöne kleine Oase, wo sich jeder zurechtfinden kann und für jeden etwas da ist. Einmal für die Eltern, sie können hier auf den Wiesen sich niederlegen, wieder sitzen, sie können Picknick machen, die Kinder können zur gleichen Zeit spielen, wenn sie da auf diesen Rängen sitzen, die Eltern, wie schon der Fall war, haben sie die Kinder im Auge und das ist ja auch eine schöne Sache. Ich hoffe, es dieses Jahr noch kriegen wir auch die Jugendhalle fertig. Die Voraussetzungen sind sehr gut. Ich kann im Moment noch nichts hundertprozentig sagen, aber sie sehen nicht schlecht aus, denn wir sind ja auf Gelder angewiesen. Und die müssen wir uns überall zusammen, ich will das Wort betteln nicht sagen, aber trotzdem zusammen schnurren, sagen wir mal auf alten Essener Deutsch. Ne? Und die Aussichten sind gut. Da ist gestern eine Sache rausgekommen. Da werde ich wohl etwas was bekommen wieder und dann werden wir erst die Jugendhalle fertig machen, damit die Jugendlichen auch im Winter hier hinkommen können und wissen, wo sie hingehören, wenn sie es annehmen. Und aus dem Grunde bin ich zuversichtlich, dass es klappt.
Sind da schon Aktivitäten geplant für die Halle selber?
Ja, wir haben Aktivitäten für den Park geplant schon. Und sobald die Halle fertig ist, werden ein Teil in den Wintermonaten in die Halle gelegt und wir werden dann zusätzliche Aktivitäten, die dazu passen. Die Jugendlichen sollen selbst die Initiative ergreifen und sollen uns Vorschläge machen. Da sind wir fest bei der Arbeit schon. Ich habe es ja auch mit veröffentlicht. Wir wollen die Jugendlichen einbinden. Ich bin nicht gern für Ausschüsse und sowas. Aber wenn eben geht, so 10, 12 Jugendliche, die wir zusammenkriegen, die dann uns aus der Jugend heraus Vorschläge machen, wo sie Interesse dran haben, was sie möchten. Und wenn es dann eben geht, wollen wir es verwirklichen und in Wintermonaten, wenn es in die Halle geht, da machen, damit sie auch Spaß an der Sache haben und Eigenverantwortung tragen.
Ist natürlich der sicherste Weg, vorauszusagen, dass der Park auch angenommen wird, wenn die Jugendlichen mitreden können, ne?
Ohne geht's doch heute nicht. Wir brauchen doch die Jugend. Es wird so oft gesagt, die Jugend, ja. Wir brauchen sie. Wer ist denn die Jugend? Das ist doch unsere Zukunft. Ne? Nicht nur in der Rente, auch in allem anderen, sag ich mal. Lassen wir das aber weg. Auch in allem anderen. Vor allen Dingen, ich weiß doch, wie selbst ich komme aus der Reiterei. 30 Jahre den Kreisverbandsvorsitzender mache ich von allen Essener 19 Vereinen. Ich sehe es doch, wie wir es da machen. Die Jugend brauchen wir, ob große Turniere und so weiter. Man muss sie ranführen und dasselbe wollen wir hier für den Park auch machen. Die sollen ihre Spiele kriegen. Die können, da oben werden wir etwas über Fußball machen. Wir werden keine Fußballturniere machen. Dafür haben wir unsere Fußballvereine. Aber so Spielchen und irgendwie sowas Besonderes. Das werden wir, wenn sie es wollen, werden wir es annehmen. Werden aber vorher mit den anderen sprechen, ob das so zu machen ist. Oder mal eine kleine Fußballschule, ich weiß es nicht. Wir wollen nur mit den Nachbarvereinen nicht anecken, aber sonst haben wir schon Ideen und werden sie auch bestimmt verwirklichen, wenn es eben geht, zu 99% verwirklichen. Und wenn sie ein paar Mark kosten, die paar Mark werden wir auch noch aufholen. Ich weiß noch nicht, wo ich sie zusammenholen, aber kriegen tun wir sie, unter Garantie.
Der Vorstandsvorsitzende setzt also auf die Jugend. Für die, so hört man es zumindest heraus, alles Machbare herausgeholt werden soll. Es liegt also an euch Jugendlichen und eure Mitwirkung und Mitverantwortlichkeit. Das hätte ich mir als Jugendlicher nicht zweimal sagen lassen. Ran an den Speck, dass der Park auch wirklich nach euren Vorstellungen aktiviert wird. Welche weiteren Erwartungen mit dem Park verknüpft werden, erzählte mir Geschäftsführer Robert Grebe.
darum, dass wir als Trägerverein, ich bin ja in der Eigenschaft als Jugendverein und Geschäftsführer mit dem Vorstand dieses Vereins, das als gemeinsame Kooperation betrachten. Und die Erwartungshaltung ist natürlich zunächst einmal für heute besseres Wetter, ja, und auch ein guter Besuch. Aber in den nächsten Wochen und Monaten hängt es davon ab, ob der Park von den Bürgern hier in der Nähe auch angenommen wird. Es bringt nichts, wenn man also jetzt hier eine reine angebotsorientierte Veranstaltungsreihe plant und durchführt. Das machen wir. Wir haben ja schon ein Sommerferienprogramm in Verbindung mit dem Jugendamt und dem Kioskpächter hier vorgesehen. Also hier werden schon Aktivitäten stattfinden. Aber es hängt davon ab, wenn die Bürger, die Jugendlichen den Park annehmen, sich hier wohlfühlen und gerne hier hinkommen, sind der Fantasie eigentlich hier keine Grenzen gesetzt, dass wir hier Leben reinbekommen. Denn in diesem ehemaligen Bad muss man eben halt sehen, dass man, wenn man solche Anlage schafft, dass sie von den Leuten akzeptiert wird und sie gerne hier hinkommen und wir gemeinsam ja eine ganze Reihe eigentlich machen können. Und wir sind da offen, wir haben da keine Festlegung getroffen. Hier ist eigentlich alles möglich, soweit es sich hier im Rahmen der Nutzung hier realisieren lässt. Egal, ob es jetzt beispielsweise irgendwelche Liederabende beispielsweise wären, aber auch Kinderaktionen oder wenn es auch beispielsweise eine Halloween-Party im Oktober schon zustande kommt. Wir würden uns darüber freuen, wenn hier wirklich so viel Leben wie möglich in diesen Park gebracht wird.
Die Frage der Akzeptanz ist ja hier kleingeschrieben, weil im Vorfeld waren ja Bürgerinitiativen, die eigentlich das Kulhoffbad erhalten wollten. Dazu gehören ja auch die Bürger hier im engeren Kreis. Ist da so der Krieg langsam begraben oder akzeptieren die Leute, dass kein Kulhoffbad mehr da ist?
Also was die Akzeptanz betrifft, dass das Bad hier nicht mehr ist, ich denke, die ist schon da, wenn auch mit Wehmut, das geht uns allen ja so. Aber ich habe den Eindruck, dass allein schon aufgrund der letzten Wochen, wenn wir besseres Wetter hatten, Sonne schien, findet ja auch sowas wie eine Abstimmung mit den Füßen statt. Also viele Jugendliche haben sich ja schon aufgehalten vor der offiziellen Eröffnung und haben auch die Geräte hier, die Skaterbahn etc. schon in Beschlag genommen. Wir konnten den Park also jetzt nicht geschlossen halten, wir haben ihn also dann auch geöffnet. Das hängt von den Menschen natürlich selber ab, aber man muss eins sehen, wir können ja nicht ewig dem Bad hinterher trauern. Niemand hat es gerne gemacht. Und die Voraussetzung, dass in Zukunft eine Bademöglichkeit hier existiert oder geschaffen werden kann, die ist ja noch da. Das ist nach wie vor das Problem, was wir vor Jahren schon hatten, das der Finanzierung in erster Linie. Insoweit gibt es die Option, hier einen Badebetrieb einzurichten durchaus, aber das wird die Zukunft bringen. Wir wollen hier erst einmal nur zeigen mit diesem Park, dass wir aus diesem Gelände etwas gemacht haben, was Gutes gemacht haben, wo man seine Freizeit wohnortnah verbringen kann. Man kann hier nicht schwimmen, man kann sich aber durchaus abkühlen. Die Möglichkeiten sind ja hier geschaffen worden. Und wir haben hier mit der Radverbindung eine relativ kurze Möglichkeit, zum Revierpark Nienhausen zu kommen, wo es ja auch ein Freibad gibt. Das dauert, ich bin die Fahrt jetzt selber noch nicht abgefahren, aber mit dem Fahrrad sind es wohl 10 bis 15 Minuten, wo man also auch in der Tat auch im Freibad in Nienhausen ankommen kann. Und den Rest, ja, da wird sich zu zeigen haben, wie die Menschen hier auf diesen Park reagieren. Ich kann mir kaum vorstellen, dass eine Familie sagt, wir gehen da nicht hin, aus einem gewissen Groll heraus, wenn alle Freunde und Nachbarn nebenan und gegenüber sagen, wir gehen hier ein bisschen skaten. Also das wird sich zeigen, auch die Frage hier der Gastronomie, die wir hier eingerichtet haben mit dem Kiosk. Wenn hier Leben stattfindet, wenn man hier ein Bier trinken kann, hier soll ja auch so eine Art Biergarten stattfinden. Also wenn sowas funktioniert, dann kommen die Menschen schon, das erleben wir überall. Hauptsache man ist im Freien und an der frischen Luft und diese grüne Oase hier sieht ja auch sehr gefällig aus. Also wir sind ja recht optimistisch.
Also Sie sagen sich, wenn die Vorurteile aus früheren Zeiten richtig abgebaut sind durch vernünftiges Management, ist durchaus die Möglichkeit, dass hier reger Betrieb stattfinden wird.
Ja, selbstverständlich. Also der Managementfrage kommt hier eine ganz wichtige Bedeutung zu. Wir haben hier kein hauptamtliches Management bislang. Es sind alles, wie ich schon sagte, eine Gemeinschaftskooperation verschiedener Institutionen, des Jugendamtes, der benachbarten Jugendfarm, des Trägervereins, des Essener Sportbundes und auch des Sport- und Bäderamtes. Wir haben das alle in unserer jeweiligen Eigenschaft und Funktion hier unsere Überlegungen und Aktivität mit eingebracht. Dieser Parkmanagement-Funktion kommt hier eine entscheidende Bedeutung zu. Das werden wir vom Trägerverein organisieren müssen, dass wir in der Tat, vielleicht nicht jeden Tag, aber doch kontinuierlich hier etwas stattfindet, das Menschen interessiert. Und wenn sich Menschen für etwas interessieren, egal ob es musikalische, kulturelle oder einfach nur eine reine, ich sag mal, Veranstaltung ist, wo man Kaffee und Kuchen oder man wenigstens mal ein Bier trinken kann, dann glaube ich, dass wir hier durchaus eine Chance haben. Insbesondere wenn wir berücksichtigen, dass wenn die Häuser hier fertig sind, hier durchaus die Möglichkeit ja besteht, die Räumlichkeiten zu mieten und hier auch private Veranstaltungen, Feierlichkeiten etc. durchzuführen. Die Voraussetzungen sind eigentlich dafür da.
Da der Trägerverein Bürgerpark Kulloffstraße sich aus verschiedenen Institutionen zusammensetzt, wollte ich auch dem Bezirksjugendpfleger Markus Juchem vom Jugendamt Team 5 ein paar Worte entlocken. Ich befragte ihn, wie das Jugendamt der Stadt sich die Nutzung des Parks vorstellt.
Wir sind ja für den ganzen Bezirk 5 zuständig und wir versuchen dann natürlich hier adäquate Angebote für Kinder und Jugendliche auch zu machen. In so einem neuen Park müssen wir halt gucken. Wir werden wahrscheinlich auch, wenn die Räumlichkeiten hier fertig sind, die nutzen für Kursangebote im Jugendbereich und wollen natürlich auch jetzt in den Sommerferien schon, wie wir es im letzten Jahr auch gemacht haben, an den Sonntagen immer so ein Spiel- und Mitmachfest für Eltern und Kinder machen. Heute sind wir natürlich auch mit einer Hüpfburg, Kinderschminken und ganz vielen anderen Aktivitäten dabei, erstmal so ein Startsignal abzuschießen. Wir wollen dann gucken in nächster Zeit, dass wir hier so ein regelmäßiges Angebot aufbauen können. Das kann im Kursbereich sein, das können aber auch mal einmalige Veranstaltungen sein, sei es nur so ein Open-Air-Kino, ein Open-Air-Disco. Ist natürlich in unserem Breitengrad immer ein bisschen schwierig, aber ich denke, dass wir da trotzdem eine ganze Menge auf die Beine stellen können.
Im Großen und Ganzen ist der Park eigentlich als Luft- und Sonnenbad für Familien gedacht.
Ja, ich denke, schwerpunktmäßig ist es schon für die ganze Bevölkerung in Altenessen, also für die Bürgerschaft da und nicht nur für Kinder und Jugendliche. Aber ich denke, da der recht weitläufig ist, kann man da vieles machen. Ich denke, da hinten sind auch Möglichkeiten zu grillen, sodass Familien da einfach mal hingehen können, grillen. Und wir wollen zusätzlich dann seitens des Jugendamtes hier ein Angebot schaffen, um das Ganze noch ein bisschen attraktiver zu machen und aufzulockern.
Wie so ein Projekt wie dieser Bürgerpakt steigt oder fällt, hängt zum größten Teil von der Bevölkerung ab, die ihn nutzen soll. Wie nahm die Bevölkerung den Park bei der Einweihung auf? Hören wir sie doch einmal an.
Freut ihr euch, dass ihr so einen Park jetzt hier habt?
Ja.
Warum freut euch das denn so?
Weil man hier Flohmarkt machen kann.
Ja, alles. Aber Flohmarkt ist ja nicht immer.
Ja, aber das ist der schönste Spielplatz bis hier.
Das von ist hier wirklich weit und breit der schönste Spielplatz?
Ja, finde ich auch.
Ja, und da muss man den aber auch sauber halten, ne?
Ja.
Weil sonst ist der nach einer ganzen Zeit, ist er kein schöner Spielplatz mehr.
Nee, das geht so, aber hier kann man auch gut spielen.
Und hier sind auch keine bösen Jungs, die euch ärgern?
Nee.
Ihr spielt gerne hier?
Ja.
Dann wünsche ich euch heute viel Glück beim Verkaufen am Flohmarkt, ne? Habt ihr denn viel mitgebracht?
Ja.
Ja?
Der ganze Bollerwagen.
Boah, ist ja Wahnsinn. Darf ich Sie mal zum Park befragen?
Ja.
Wir sind ja gerade erst gekommen.
Trotzdem interessiert mich der Bürger. Wie nimmt der Bürger den Park an?
Ach Gott, ich glaube, waren alle sehr traurig, dass das Bad wegkam.
Ja, so ist es auch.
Ihnen wäre lieber gewesen, Kulloffbad wäre...
Wir haben alle dafür gestimmt, weil wir denken an die heutige Jugend und auch an die Kinder, verstehen Sie?
Sie wollen ja hier Initiativen gründen, um wirklich die Jugendlichen von der Straße wegzuhalten.
Ja, das muss ich ja erst einspielen, sag ich mal. Ne?
Darf ich Sie mal etwas fragen?
Ja, gerne.
Was halten Sie von dem schönen neuen Bürgerpark hier?
Im Moment viel. Sprechen wir uns in einem Jahr mal wieder.
Warum? Welche Bedenken haben Sie?
Ja, dass er verkommt.
Soll eigentlich darauf geachtet werden, dass er nicht verkommt?
Ich hoffe es.
Sinn sieht man da drin, die Kinder so ein bisschen von der Straße wegzuholen.
Ja.
Es soll ja, sag ich mal, so eine Wochenendidylle auch für Familien sein, die mit ihren Kindern dann hier hinkommen können und grillen können. Ich meine, es war ja im Vorfeld sehr viel Bürgerinitiative gegen Schließung des Kulloffbads.
Ja.
Es sieht doch so auch nicht schlecht aus, oder?
Nein, es ist sehr schön. Wenn es so bleibt, ist es schön. Ich hoffe, dass es so bleibt, weil ich wohne ja auch hier. Ich habe ja 20 Jahre gehofft, dass das Schwimmbad beheizt wird. Aber kam ja nicht. Schauen wir mal, in einem Jahr springen wir uns wieder.
Thank you.
Vor 130 Jahren wurde in Essen der Dichter und Publizist Otto zur Linde geboren. Genau am 26. April 1873 erblickte er in der Vereinsstraße 38 das staubige Licht der aufstrebenden Industriestadt Essen. Walter Wehner, eher als lokaler Krimiautor, denn als literarischer Schatzkrämer bekannt, und Dirk Hallenberger, Literaturwissenschaftler an der Uni Essen, hatten die dankenswerte Aufgabe übernommen, diesen Dichterpropheten und zeitweiligen literarischen Konkurrenten von Stefan George wieder in die Öffentlichkeit zu bringen. Ein Beitrag von Walter Wandke.
Geburtstagsveranstaltung am 7. Mai. In einem kargen Klassenraum der Gesamtschule Mitte zeigte minimales öffentliches Interesse an der Wiederentdeckung der schriftstellerisch-dichterischen Leistung Otto zur Lindes. Weder hatten Watz noch NRZ irgendeinen Praktikanten zum literarischen Geburtstag entsandt, noch gab es Publikum, den Klassenraum zu füllen. Samt Referent Walter Wehner waren wir drei Menschen, die Genaueres über den 1938 gestorbenen Literaturrevolutionär wissen wollten.
Die Vorfahren stammen nicht aus Essen, sondern irgendwo aus dem Weserland. Waren alles Lehrer, schon der Urgroßvater, Großvater, Vater, alles Lehrer, Protestanten. Und was sollte Otto zur Linde natürlich erstmal werden, auch wahrscheinlich Lehrer, ne? Wir wissen aber, dass er im Juni 1871 dann bei Krupp angefangen hat zu arbeiten. Er muss gut verdient haben, also wahrscheinlich doch nicht nur einfacher Metallarbeiter, sondern dann doch tatsächlich in der Buchhaltung, denn er spart Geld. So viel, dass er 1878 sich eine heruntergekommene Kneipe und Kolonialwarenladen in Gelsenkirchen kaufen kann. Und dann zieht die ganze Familie nach Gelsenkirchen und dort betreibt er relativ erfolgreich eine Restauration, wie das früher hieß, und einen Kolonialwarenladen. Kann er sich nicht nur leisten, den Otto zum Gymnasium zu schicken, das tut er auch, der geht dann in Gelsenkirchen und Schalken zum Gymnasium. Der kann dem, was ungewöhnlich für sonst ganz normalen Dreher, Metallarbeiter wird, der lässt privat Klavierunterricht, kriegt er. Der Otto studiert dann auch Germanistik, Philosophie, Anglistik, Berlin, Freiburg. Der promoviert, auch ungewöhnlich für eine Arbeiterfamilie. Interessanterweise über Heinrich Heine und die Romantik. Also durchaus einen kritischen Autor und dann noch einen Autor, der kritisch auf die Romantik blickt. Was er aber nicht tut und was immer Streit mit dem Vater schon während der Schulzeit bedeutet hat, Otto zur Linde lehnt bürgerliches Leben und bürgerliches Berufsleben strikt ab, zeitlebens. Er hat nie einen Beruf gehabt. Er hatte nie über längere Zeit in einem Beruf gearbeitet und hat als Autor es völlig abgelehnt, berufstätig zu sein. Ich würde sagen, das ist ein Bohème-Leben oder was er geführt hat. Zumindest ein sehr schwieriges, finanziell äußerst schwieriges Leben, was er geführt hat. Der ist eine Zeit in London nach dem Studium. Dort ist er dann Korrespondent für ein paar Berliner Tageszeitungen. Durchaus bedeutende, große Berliner Tageszeitung, weil er will heiraten. Eine alte Freundin aus Freiburg, wo er studiert hat. Die holt er auch nach London, die heiratet er dann auch 1900. Die Verena zur Linde. Und dafür braucht man ein bisschen Geld, um einen Hausstand zu gründen. Er hat zwar über Heinrich Heine jetzt studiert und eine Doktorarbeit geschrieben, aber was Heinrich Heine so bei Goethes Tod gesagt hat, also das Ende der Kunstperiode ist erreicht, hat eine dienende Aufgabe gegenüber dem Leben. Das sieht der Otto zur Linde genau umgekehrt. Also als erstes kommt die Literatur, das, was ich mache, und das Leben muss helfen, ne? Und wenn die Leute nicht bereit waren, das mitzumachen, dann hat er auch die Freundschaften aufgegeben. Und zwar alle. Rigoros, sein ganzes Leben. Er ist ziemlich vereinsamt und verarmt, deswegen gestorben. Er hat in Berlin sich natürlich an keinen Verlag gewandt oder seine Sachen irgendwo verkauft, weil ist ja ne bürgerliches, kapitalistisches Marktgeschehen, will er nicht. Er gründet lieber selbst einen Verlag. Er hat in diesem Verlag mit Freunden, die haben da dann auch veröffentlicht, eine Zeitschrift herausgegeben. Die Caron-Zeitschrift, da schreibt er auch alles fast selber und dann kommen die Freunde dazu und schreiben mit. Und er hat noch einen Freundeskreis gegründet, den Caron-Kreis, weil irgendwo muss man leben. Der Verlag braucht Geld, die Zeitschrift braucht Geld, er braucht Geld, ne, wenigstens die Miete zu bezahlen. Und die Freunde und die Mäzene, die er hat, hat er ein paar, ne, die müssen das alles mitfinanzieren. Äußerst schwierige Sachen. Was ihn noch auszeichnet biografisch und wichtig für das Werk ist, der hat bis zum 7. Lebensjahr 2 schwere Erkrankungen. Rachitis und so eine, ja heute würde man sagen, Ausschlagkrankheit. Von denen ist er zeitlebens immer mehr erblindet. Nach seinem Tod weiß man, dass es noch Berge von Manuskripten gegeben hat. Die Verena zu Linde hat ihn lange überlebt. Die hat später in der DDR gelebt noch. Der Nachlass ist teilweise in Berlin, teilweise in Düsseldorf, im Heine-Archiv, teilweise, glaube ich, in Marbach. Es ist nicht alles veröffentlicht und ein Teil ist im Krieg 43 verbrannt. Eine vernünftige Ausgabe seiner Texte gibt es nicht. Es gibt keine gesammelte Werke, also keine Gesamtausgabe, gar nichts. Und es gibt relativ wenig Literatur über ihn. Das hat Gründe. Also einmal ist der Vorwurf eines Herausgebers, bei ihm wäre Genialität und Dilettantismus sehr eng beieinander und manchmal durchdrängen die sich auch in den einzelnen Texten bis zu Dingen, wo man sich fragt, wow, wieso kenne ich das nicht? Ne? Tolles Gedicht, toller Text, völlig überraschend. Und es hat sich nie jemand die Mühe gemacht, aus diesem Riesenberg die Edelsteine alle rauszusuchen. Und im damaligen Zeitraum hat man immer George, Rilke und Otto Zollin in einem Namenzug genannt. Was man auf jeden Fall hervorheben muss, er ist ein Vorläufer des Expressionismus, was man an vielen Texten merkt. Lange bevor es expressionistische Texte gibt, probiert er schon Dinge aus. Nicht ganze Gedichte, aber Teile von Gedichten, die genauso dynamisch daherkommen, Dinge verschieben, die Sonne ist plötzlich nicht mehr gut, sondern böse im Gedicht, der Mond ist auch nicht mehr für die Meinnachter und die Liebenden, sondern auch plötzlich grässlich und fürchterlich. Und er hat surrealistische Texte geschrieben. Ich verstehe kein Wort in diesen Texten, ich lese euch hinterher mal einen vor. Also völlig absurdes Zeugs, aber irgendwie wie bei Dali-Bildern, irgendwie scheint alles zu stimmen. Und das auch schon so um 1912, 1914 rum, also lange vorher Dinge ausprobiert. Lass all dein Träumen von Taten, Dichter, deine Saaten sind in die Winde gestreut. Die tragen sie im Schweben, dir ward nicht Wahl gegeben, des Wirkens, deinem Wunsche, kein Heut. Dichter, und all deine Sorgen, dem Wunsch und Wirken ein Morgen, fahren mit den Winden dahin. Und legst du dich zum Sterben, wer wird dies alles erben? Dies auch tu aus deinem Sinn. Oh, das ist weh es bescheiden, von Wunsch und Wirken beiden nicht Fahrt und Gefährte zu schauen. Deinen Traum, dein Leben, dein Lieben und was dir an Trost geblieben, den wahllosen Winden zu vertrauen. Danach kommt direkt ein Gedicht von Else Laske Schüler, denn die hat durchaus im Karon-Kreis in diesen Heften veröffentlicht. Die Sträucher in meinem Garten haben schon Frucht angesetzt. Die Kinder können nicht warten, stehen draußen und pflücken schon jetzt. Grüne Johannisbeeren, die Hand durchs Gitter gezwängt, da hilft kein Schelten, kein Wehren, wonach ein Kinderherz drängt. Kastanie, Rotdorn und Flieder, die blühen und Juni ist nah. Auch meine Esche grünt wieder, mein Herz drängt und Sommer ist da. Nun will auch ich nicht mehr kahl stehen, mein Herz drängt zu Blüt und zu Blatt. Ich will noch ein neues Mal sehen, Reifen, Sommer und Saat. Mein Herz drängt, doch eine Hand fasst über die Brüstung vom Balkon. Ist es der Tod, der mich anfasst? Erntet er wie Kinder schon? Vorreife? Eh noch mein Sommer aufs Beet die Blüten schneit? Fass zu, reiß ab, meine Kammer steht mir schon bereit. Ja, und eins von diesen Gedichten, wo man so merkt, wie das langsam anfängt, expressionistisch zu werden, das heißt Der Wanderer. Den alten Weg bin ich gegangen, die alten Bäume standen noch, ein wenig dünner schon mit Laub behangen, doch ihre Kronen grünten noch. Die alten Äcker habe ich mir besehen, noch immer blühen Kettenblumen an dem Weg. Noch kann ich, keiner, nicht vorübergehen. Und wieder stand die Abendsonne schräg. Die alte Sehnsucht fuhr im Sonnenschiffe ins Dämmerdunkelnde voraus der Nacht. Doch leise fröstelte Frühabendfrische und meinen Mantel habe ich fester zugemacht. Und wieder stach das grelle Gift ins Herz mir, der gelbe Dämmerkerzen. Ach, ich fror im späten Frühling, wie der Schmerz mir Großschatten wankend trat ins Abendtor. Er stand ein Riese vor der Sonne wuchtend bis an die bleichsten Sterne und so ging, verging die Sonne unter ihm. Auf dunklen Schluchten lag noch der dünne, safrangelbe Feuerring. Es sind die alten Sterne, die mich nicht mehr grüßen. Mein Weg gen Untergang ist schweigend. Mein Gesicht ist matt vornüber und mit schweren Füßen gehe ich. Nun steht an meinem Weg kein Licht. Auf einem Stein habe ich gesessen, die Nacht war mondlos und ich dachte schwer, die Sonne tot, der Mond hat mich vergessen. und meine alten Sterne stehen nicht mehr. Da griff's mich schüttelnd, dass ich aufstand. Ich will weit wandern, meine Sehnsucht flog mir weit vorauf gen Sonnenaufgang. Ist mir ein neuer Sommer und ein Saatfeld noch? Eins seiner schönsten Gedichte, eins der wenigen, was auch in Anthologien vertreten war, noch in den 60er, 70er Jahren, heißt Die Birke. Herbstsonne, Wolken, die Birke biegt sich im böigen Wind, durch dünneres Baumlaubgewirke, kühleres Sonnenlicht rinnt. Lefkojen und Astern im Strauße duften nicht, und Amaryll und letzte Geranien vom Hause blühten so herbstspät und still, so schweigend gegen den Tod hin. Die Trauben blauen am Balkon, eine Krähe krächzt, warnende Botin des Winters, der wartet schon. Soll nun das Würgen des Jahres wieder in Winter gehen? Herbstsommer, Herbstwinter schon war es, wir sahen kein Ostern aufstehen. Der Sommer ging und die Nacht sank, der Tag kam und der Tod. Wir waren des Blühens unachtsam und des Singens war uns nicht Not. Wohl hörten wir Lieder von Lippen so rot, die sind nun bleich, Kerzen und Christkinderkrippen und ein Schneefeld schmerzensreich. Und ein Acker mit blutroten Raden und ein Feldrain mit Knabenkraut, tausend tote Soldaten hat jeder Tag geschaut. Tausend im Tag und im Volke, wie lang, oh wie lang ist ein Jahr? Über der Welt eine blutrote Wolke, überm Feld eine Aaskrähenschar. Und ein Kreuz am Himmel, das weitet seine Arme nach Ost und nach West, darunter aber schreitet der Krieg, der Tod, die Pest. Ein Gedicht, das sich durchaus, ein Gedicht von Heim, ne, der Krieg ist auferstanden, welcher lange schlief, messen lassen kann, nur dass es wesentlich früher geschrieben ist, vor dem Krieg. Ja, und zum Schluss ein Gedicht, nicht ganz, aber wenigstens den ersten Teil, das ist ein sehr langes Gedicht, das heißt Romanzen vom Schlüssel. Romanzen sind ja eigentlich was Romantisches, Liedhaftes, vielleicht was Italienisches. Ne? Um mich herum graue Gestalten, die wenden ihr Haupt und zucken die Achseln. Ach, ihr mürrischen Weiber, dreht eure Brüste, mich zu belauern mit hängenden Schultern, was seht ihr draus, ob es kommt? So sitz ich im Sand, mit müdem Finger zieh ich drei Striche rechts, links und quer, mein Leben im Winkel schlurft an den Wänden, dreimal gewendet kehrt es zurück. Ich sende die Boten, die gehen euch vorüber und sehen sich nimmer und kehren mir nicht. Was sitzt ihr in Winkeln da draußen, ich drinnen? Euer Strickstrumpf klippert, euer Rücken ist krumm. Ich schau über die Mauer, da kriecht eine Kröte, da kriecht eine Schnecke und ein Krebs. Vor der dritten Mauer besinnt sich, geht rückwärts und dreht sich, rückwärts und dreht sich. Schildwach, Schildwach, die Zeit ist lang. Ich zieh einen Kreis inmitten des Dreiecks, ich steck einen Stab inmitten des Kreises, nun bist du gefangen, großmächtige Sonne, nun schau deinen Schatten, nun gehst du am Göpel, ich pflanz eine Erbse, die zieht ihre Ranken um meinen Stab, und rascher wirbelt der Kreis, da beginnt ein tönendes Spiel, drei Seiten des Dreiecks erklingen im Dreiklang, der Schatten von Morgen bis Abend geigt, ein Lied auf den drei Seiten der Leier und schweigt, wann der Mittag den plumpen Fuß auf meinen Stab setzt, sich in den Kreis setzt, da sitz ich im Winkel, so aber sprach die Sonne. Ich sage der Nacht von deiner Verschließung, mir klagte die Nacht, die den Schlüssel verlor. Aug einem Sieb kam ein Aug geschwommen, auf einem Würfel rollt drei Aug durchs Land, die Frau mit der Kiepe, dem Ei und der Gabel hockte im Graben, kam drei Aug vorbei. Hast du den Schlüssel? Erst will ich mich baden im Fluss, wo die Brücken den Pfeiler trägt. Kam drei Aug zum Flusse mit seinem Würfel und der Kiepenfrau. Da wartete ein Aug in seinem Siebe. Hast du den Schlüssel? Erst fahr ich zu Berge, der seine Erhebung ins Meer versenkt. Lud drei Aug den Würfel zu ein Aug in Sieb ein und nahm die Frau auf den Berg. Sie nahm im Rücken die Kiepe und leert sie zum Boden. Da fanden die drei keinen Schlüssel. Sie schlug das Ei auf die oberste Kuppe des Berges, da fanden die drei keinen Schlüssel. Sie stach mit der Gabel ein Aug das Aug aus. Sie stach mit der Gabel in Dreiauges Augen. Sie tat in ihre Kiepe das Sieb und den Würfel und stieg zu Tal. Nun sucht euch den Schlüssel. Als die Sonne wegging, erwachten die Weiber vom Mittagsschlaf und begannen zu stricken. Also wenn ihr was verstanden habt, also Figuren, es wird gewürfelt, es sind Eier da, es wird jemand mit der Gabel ein Auge ausgestochen, hat mich sofort an diese Szene aus diesem Buñuel-Film, den ganz frühen, erinnert, wo sie da dieses Eselsauge da mit der Rasierklinge durchschneiden. Und er hat den Finger wirklich in die ganz große Wunde gelegt und hat gesagt, wir können doch nicht mehr so weiterdichten wie Goethe und das 19. Jahrhundert mit diesen klappernden Versen, die wie Drehleierlieder sind. Ne? Schönes Metrum, immer betont, unbetont, betont. Das war ihm zu wenig. Und er hat eben gesehen, man kann mit Sprache mehr machen. Also er hat die Sprache, wie er selbst sagt, aus diesen Fesseln der Metrik, dieser klappernden Metrik erlöst und kommt zu anderen Möglichkeiten von Sprache.
Ja, und das war auch schon das NEW-Magazin für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, nächsten Dienstag zur gleichen Zeit sind wir wieder für Sie da. Ich bin Klaus Hausmann, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.